So, kommen wir zu unserem ersten Thema im Februar, das ist NIF. NIF steht für nicht-invasive Beatmung, Beatmung/Ventilation oder Non-Invasive Ventilation auf Englisch. Was ist denn daran nicht invasiv? Die Beatmung, die Beatmung bleibt im Endeffekt die gleiche. Der Unterschied ist, dass der Zugang nicht invasiv ist. Es ist kein Tubus oder Tracheostoma da, sodass wir im Endeffekt sagen können, jede Beatmung ohne Tubus oder Tracheostoma ist eine NIF-Beatmung, eine nicht-invasive Beatmung. So auch jede CPAP-Beatmung bei einem Schlafapnoe-Patienten. Ganz allgemein kann man sagen, NIF ist circa 30 Jahre alt, was mich gewundert hat. Ich dachte, das wäre
der letzte Schrei.
Wäre jünger. Die erste Veröffentlichung dazu, die ich gefunden habe, ist von Meduri et al. 1989. Da war ich gerade 5 Jahre alt. Warum wollen wir über NIF reden? Was sind die Vorteile von NIF? NIF bietet viele Vorteile. Zum einen ist eine weniger tiefe Sedierung nötig, um einen NIF zu beatmen, weil kein störender Tubus da ist und somit kein Reiz auf den Patienten. Wir haben weniger ventilator-assoziierte Pneumonien. Die tubusbedingte zusätzliche Atemarbeit ist nicht da. Wir haben keine trachealen Schäden. Essen und Trinken ist möglich. Das heißt, man kann die NIF-Maske abmachen, der Patient kann ganz normal essen und trinken und danach wieder der NIF-Therapie zugeführt werden, was mit dem Tubus logischerweise nicht möglich ist. Und weil weniger tiefe Sedierung nötig ist, ist Physiotherapie möglich. Die Leute können am Beatmungsgerät atemtherapeutisch bearbeitet werden und das ist nicht nur möglich, sondern auch in mehreren Studien gezeigt, dass das auch sinnvoll ist, das zu tun, wenn die Ressourcen im Krankenhaus da sind. Wenn wir über Vorteile reden, müssen wir natürlich auch über einige Nachteile reden. Was sind Nachteile? Es kann Druckstellen im Gesicht geben, wo die NIF-Maske sitzt. Die Leckagen sind deutlich höher als beim Tubus. Dadurch sind nicht so hohe Beatmungsdrücke möglich wie beim Tubus. Wir haben keinen Aspirationsschutz. Das heißt, der Patient darf auch nicht tiefkomatös sein, weil wir sonst natürlich immer die Aspirationsgefahr haben. Wir haben keinen direkten Zugang zu den Atemwegen. Das heißt, Bronchoskopien sind nicht unmöglich, aber deutlich erschwert. Und das Problem der Aerophagie, das heißt Luftschlucken in den Bauch, dadurch auch Regurgitation oder Verdauungsprobleme, die auftreten können. Aber im Großen und Ganzen gibt es viele, viele Patienten, bei denen die Vorteile von NIF den Nachteilen überwiegen. Was sind die Indikationen für NIF? Wenn man jetzt mal ganz allgemein guckt, Indikationen für NIF, im Internet googelt, dann steht da die akute respiratorische Insuffizienz. Das ist nun keine richtige Diagnose, wenn man ehrlich ist. Ja, sondern ein Komplex aus vielen Diagnosen. Eine respiratorische Insuffizienz kann aufgrund einer Pneumonie, aufgrund einer COPD, aufgrund eines Lungenödems, um nur einige zu nennen, ausgelöst werden. Gucken wir es uns mal ganz von vorne an. Was sind die Aufgaben der Atmung? Zum einen ist jedem klar, muss man nicht Medizin für studiert haben, Sauerstoffaufnahme. Nach der Sauerstoffaufnahme über die Lunge passiert ein komplizierter Prozess. Und am Ende haben wir ATP und CO2. ATP.
Das ist jetzt sehr grob orientiert, aber ja.
ATP stellt unseren Zellen Energie zur Verfügung und das CO2 ist sozusagen das Abfallprodukt, was wir wieder abatmen müssen. Dieses CO2 muss also raus. Die zweite Aufgabe der Lunge ist die CO2-Abgabe. Aufgrund dieser zwei vereinfachten Hauptaufgaben der Lungen gibt es auch zwei verschiedene Insuffizienzen oder zwei verschiedene Gruppen der respiratorischen Insuffizienzen. Einmal die, ich nenne sie jetzt pulmonale Insuffizienz. Ihr werdet woanders finden, dass sie partiale Insuffizienz genannt wird oder Oxygenierungsstörung. Also wir haben ein Diffusionsproblem, ein Problem mit der Sauerstoffaufnahme. CO2 hat eine circa 20 mal höhere Diffusionskapazität als Sauerstoff. Das heißt, ein Diffusionsproblem, eine verlängerte Diffusionsstrecke, führt eher zu einer verschlechterten Sauerstoffaufnahme, wobei die CO2-Abgabe meist unbehindert ist. bei einer solchen pulmonalen Insuffizienz bzw. Partialinsuffizienz sind die CO2-Werte in der BGA häufig normal oder sogar erniedrigt, weil der Patient aufgrund der gestörten Sauerstoffaufnahme hyperventiliert und mehr CO2 abatmet. Genau. So viel zur pulmonalen Insuffizienz, wie ich sie in diesem Podcast weiter nennen möchte.
Klassisches Beispiel wäre Lungenembolie.
Ja. Lungenembolie, ja. Da haben wir aber ein Mismatch zwischen Diffusion und Perfusion.
Stimmt.
Klassisches Beispiel würde ich jetzt mal sagen, ist das Lungenödem. Wir haben einfach durch die Flüssigkeit eine verlängerte Diffusionsstrecke.
Ja, der Punkt geht an dich.
Der zweite Punkt ist die ventilatorische Insuffizienz. Das ist ein muskuläres Problem, dass unsere Atemmuskulatur, Zwerchfell, Zwischenrippenmuskulatur die erhöhte Atemarbeit nicht mehr schaffen. Aus verschiedenen Gründen. In diesem Fall ist sowohl die Sauerstoffaufnahme als auch die CO2-Abgabe gestört. Deswegen heißt es auch an anderen Stellen Globalinsuffizienz. Also, einmal die pulmonale Insuffizienz, gestörte Sauerstoffaufnahme und die ventilatorische Insuffizienz, gestörte Sauerstoffaufnahme und gestörte CO2-Abgabe. Bei welchen Krankheitsbildern haben wir denn eine pulmonale Insuffizienz? Das klassische Beispiel, zugegebenermaßen auch für die NIV-Therapie, ist das Lungenödem. Durch meistens eine Linksherzinsuffizienz, alternativ natürlich auch durch eine Rauchgasinhalation als toxisches Lungenödem, aber bleiben wir mal bei Pferden und nicht bei Zebras. Durch eine Linksherzinsuffizienz kommt es zu einem Stau von Flüssigkeit in der Lunge und irgendwann kommt es zum Austritt von Flüssigkeit in die Lunge. Dadurch verlängert sich die Diffusionsstrecke und wir haben das, was ich eben gerade unter Pulmonalinsuffizienz vorgestellt habe. Ein zweites Beispiel, was zumindest in seinem Beginn eine pulmonale Insuffizienz ist, ist das ARDS, das akute respiratorische Distress-Syndrom, wo auch es zu einem Ausschwitzen von Flüssigkeit in der Lunge kommt. Und beim milden ARDS haben wir dann tatsächlich auch eine reine pulmonale Insuffizienz. Da ARDS oft sehr fulminant verläuft, wird das im Verlauf eher zu einer Globalinsuffizienz werden. Und dann haben wir noch die Pneumonie. Es bildet sich Eiter in der Lunge durch den Eiter kommt es wieder zu einer Diffusionsstörung und dadurch haben wir die pulmonale Insuffizienz. Für das NIF relevant möchte ich nochmal das Lungenödem in diesem Zusammenhang hervorheben. Beim ARDS kann man eine NIF-Therapie probieren, allerdings zeigen alle Studien, dass dies höchstens beim milden ARDS einen Sinn hat. Beim mittelschweren und schweren ARDS ist die Intubation obligat. Das liegt hauptsächlich an den hohen Piepdrücken, die man beim ARDS braucht, um die Alveolen offen zu halten. Und diesen hohen kontinuierlichen Piep können wir durch die NIF-Therapie nicht gewährleisten. Werde ich später noch erklären. Die Pneumonie wird jetzt der ein oder andere, der in der Foam-Welt etwas aktiver ist, sagen, Moment, aber da gibt es doch den High-Flow Nasular Cannula, also viel Sauerstoff über die Nase ist doch der NIF-Therapie überlegen. Ja, das ist absolut richtig. Ich möchte aber hier ganz klar uns Deutsche davor schützen, High-Flow Nasal Cannula falsch zu bewerten. Es geht nicht um 15 Liter Sauerstoff über eine Nasenbrille. Es geht um ein extra Gerät, das bis zu 60 Liter Flow über eine spezielle Nasenbrille verabreicht, welche auch noch zu 100% mit Wasser aufgesättigt wird, also 100% befeuchtet. Das ist nicht die normale Nasenbrille.
Kann man aber mal ausprobieren. So 15 Liter über die normale Nasenbrille.
Ich glaube, das tut relativ schnell weh, weil die Schleimhäute
bisschen super, trocken werden.
Super schnell trocken werden.
Ja, so wie nach 6 Wochen Nasenspray wahrscheinlich.
Besser als die normale Nasenbrille ist dann immer noch die NIF. Also nur weil es da ein System gibt, was scheinbar noch überlegen ist, was aber, ich glaube, nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar ist. Gut, so viel zu den pulmonalen Insuffizienzen. Was sind die ventilatorischen Insuffizienzen? Die klassische ventilatorische Insuffizienz ist die COPD. Durch den Bronchospasmus und gleichzeitig das Emphysem, was bei der COPD da ist, hat die Atemmuskulatur weniger Kraft und muss mehr Volumen bewegen. Und es kommt gerade im Rahmen einer Exazerbation zu einem Erschöpfen der Atemmuskulatur. Anderes Beispiel ist das Asthma. Und jetzt wird es schon etwas zebramäßiger. Neuromuskuläre Erkrankungen wie ALS würden auch zur ventilatorischen Insuffizienz führen. ALS, für alle, die sie jetzt nichts vor Augen haben, Stephen Hawking, der Physiker, ist, glaube ich, der prominente ALS-Patient, der am Ende auch durchgehend NIF beatmet wurde, übrigens in seinem Rollstuhl.
Der aus der Big Bang Theory.
Genau. Alle Muskeldystrophien können zu einer ventilatorischen Insuffizienz führen. Critical Illness Polyneuropathie habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht, deswegen fand ich es spannend, weil man ja doch regelmäßig auf Intensivstationen Patienten hat, die entwickeln. Und Johannes und ich haben beide an der MHH studiert, die Mukoviszidose. Ich glaube, an keiner Uni lernt man so viel über Mukoviszidose wie in der MHH.
Ich habe in Magdeburg studiert.
Ach so.
Oh. Aber ich habe an der MHH gearbeitet. Aber okay. Ist okay.
Gut. Ja, stimmt. Gut, dann noch restriktive Lungenerkrankungen können eine ventilatorische Insuffizienz hervorrufen. Die Lungenfibrose, aber zum Beispiel auch Patienten mit Zustand nach Thoraxchirurgie. Das Schlafapnoe-Syndrom ist eine ventilatorische Insuffizienz und theoretisch auch Trauma- und Verbrennungspatienten mit gerade natürlich Thoraxverbrennungen. Hier gibt es einige positive Studien zu NIF. Es ist allerdings, muss man wissen, diese Studien haben relativ kleine Patientenzahlen, weil großflächige Verbrennungen einfach nicht häufig sind. Und es steht nicht im ATLS drin. Das sollte einem auch bewusst sein. Und die meiste Traumaversorgung läuft ja nach ATLS, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber sie ist wenigstens standardisiert durch das ATLS. Und da gehört die NIF-Therapie explizit nicht dazu, habe ich nochmal nachgelesen.
Wo man natürlich sagen muss, bei Verbrennungspatienten sind sicherlich nur Patienten ohne oberes Inhalationstrauma, ja. Also ne?
Genau.
Berücksichtigt, also jetzt einen von der Logik her.
Ja, natürlich. Also, nochmal abschließend zu den Indikationen. Eine strikte Trennung von pulmonaler und ventilatorischer Insuffizienz ist in dem klinischen Alltag sicherlich eher akademisch. Aber es sollte im Hinterkopf einem klar sein, dass es diese Unterschiede gibt. Wo es Indikationen gibt, gibt es auch Kontraindikationen. Jetzt nehme ich mir es selbst schon vorweg. Was sind Kontraindikationen für die NIV, also die nicht-invasive Beatmung? Absolute Kontraindikationen sind Apnoe, fehlende Atmung. Klassischerweise der reanimationsbedürftige Patient. Eine fixierte oder funktionelle Atemwegsverlegung. Hier ist natürlich eine Atemwegssicherung wichtig durch einen Tubus. Ich denke hier zum Beispiel, kein Anspruch auf Vollständigkeit, an eine Anaphylaxie, der zuschwillt, ein Bolusgeschehen oder das Inhalationstrauma. Das sind sicherlich alles Patienten, die eine Atemwegssicherung brauchen.
Blutung in den oberen Atemwegen.
Genau, Blutung der oberen Atemwege. Wo du schon von Blutungen sprichst, obere GI-Blutungen sind auch eine Kontraindikation wegen der Aspirationsgefahr. Der Ilius steht in den Leitlinien, in den deutschen Leitlinien zur NIV relativ undifferenziert drin. Ich denke, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, man sollte hier schon unterscheiden zwischen einem Dickdarm-Ilius und einem hohen Dünndarm-Ilius. Wenn man Anästhesie macht oder mal gemacht hat, weiß man, dass das auch im Rahmen der Narkoseeinleitung ein gewaltiger Unterschied ist, wo dieser Ilius sitzt und dass es sich auch als Anästhesist manchmal lohnt, das Röntgenabdomenbild sich anzuhören, anzuhören, Podcast anzuschauen und zumindest grob einzuordnen, wo das Problem ist. Und das nicht-hyperkapnische Koma. Nicht-hyperkapnisch hebe ich deswegen hervor, weil beim hyperkapnischen Koma ist ein Versuch mit NIF-Therapie indiziert und auch sinnvoll. Beim hyperkapnischen Koma, wo die hohen CO2-Werte nicht das Problem sind, sind nur die fehlenden Schutzreflexe, somit das Aspirationsrisiko, das ist eine absolute Kontraindikation für die NIF-Therapie. Jetzt, neben den absoluten Kontraindikationen, gibt es noch einige relative Kontraindikationen. Einmal das hyperkapnische Koma. Jetzt werdet ihr euch wundern, eben gerade sagt er noch, das ist ein Versuch wert. Beim hyperkapnischen Koma ist es so, dass die Leitlinien ganz klar sagen, versucht es mit der NIF-Therapie. Wenn ihr aber früh merkt, dass es nicht klappt, muss man auf invasivere Strategien upgraden. Unkooperative Patienten ist tatsächlich auch das, wo ich denke, dass die NIF-Therapie am meisten Probleme macht, auch im Rettungsdienst. Ein agitierter Patient, der eine NIF-Therapie nicht möchte, dem wird man sie nur schwerlich aufzwingen können. Das ist eine der Kontraindikationen. Eine schwere Hypoxie ist als relative Kontraindikation aufgeführt, genau wie eine schwere Azidose, pH kleiner 7,25. Wobei man ehrlich sagen muss, dass zur Azidose habe ich ein bisschen genauer reingeguckt, die Studien, die das sagen, alle eher schwach sind. Vom Design und auch von der Aussagekraft. Hämodynamische Instabilität, Schock oder großer Myokardinfarkt sind auch relative Kontraindikationen. Ich denke, hier ist es eher ein Abwägen. Mit einem Tubus und einer Narkose hat man sich ein Problem aus dem Weg geschafft und kann sich um die hämodynamische Instabilität kümmern.
Wenn der Patient nach Narkoseeinleitung nicht noch viel instabiler ist als vorher.
Wenn er danach nicht noch viel instabiler ist. Außerdem hat man natürlich eine Vorlastsenkung durch die NIV-Therapie, die natürlich beim schweren Myokardinfarkt auch Probleme machen kann, gerade beim Rechtsherzinfarkt. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine relative Kontraindikation. Okay, dann gibt es noch die anatomische Inkompatibilität. Wenn du jemanden hast, wo du einfach keine passende Maske...
Bartträger.
Bartträger, ja.
Der Vollbart. Bart muss ab.
Man muss ehrlich sagen, dass ein Vollbart ist in vielerlei Hinsicht in der Anästhesie und in der Notfallmedizin zusammen mit Übergewicht ein Problem.
Kann man wohl sagen,
und gefährdet die Patienten zusätzlich. OP im oberen GI-Trakt ist auch eine relativ tiefe Kontraindikation. Wobei ich zum Beispiel bei einer Gastrektomie auch durchaus vorsichtig wäre, wenn bei einer Gastrektomie da der Magenzwinkter nicht mehr ganz intakt ist, wäre NIF-Therapie sicherlich auch nicht meine erste Wahl.
Also Zustand nach.
Zustand nach.
Ja.
Also Zustand nach und frisch.
Muss also man nicht auch. In der OP.
Nein. der Pneumothorax ist eine relative Kontraindikation, sicherlich, weil man positive Beatmungsdrücke appliziert und dann ja der Pneumothorax auch noch Gefahr läuft, eine Spannungskomponente zu entwickeln, die natürlich mit der NIF-Therapie doppelt schlechter zu managen ist. Gut, jetzt habe ich viel über Indikationen, Kontraindikationen gesprochen. Wie funktioniert NIF? Im Groben oder auch ein bisschen genauer hingeguckt, können wir sagen, wir haben drei Parameter, die wir bei NIF einstellen können. Der erste Parameter ist das PEEP, also der positiv expiratorische Druck, der Druck, der in der Lunge verbleibt, wenn man komplett ausgeatmet hat. In der Umgebung ist der 0, in unserer Lunge ist der physiologischerweise, wenn wir gesund sind, so zwischen 3 und 5. Dann haben wir die Druckunterstützung. Das ist je nach Hersteller unterschiedlich bezeichnet. Pressure Support, ASB, das kommt auf den Hersteller des Beatmungsgerätes an. Ich habe da nochmal die häufigsten Beatmungsgeräte nachher beim Kochrezept rausgesucht, wo ich euch die häufigsten Begrifflichkeiten näher bringen möchte. Und den FiO2, also den inspiratorischen Sauerstoff, den wir bei NIF-Therapie sehr gut einstellen können. Was sind die Effekte? Zunächst einmal vom PEEP. Der erste und offensichtlichste Effekt vom Piep ist, dass Alveolen offen gehalten werden und zusätzlich eröffnet werden. Dadurch haben wir weniger Schandvolumen, das heißt weniger Blut fließt unoxygeniert oder ohne, nee, unoxygeniert ist ja ungenau, ohne Kontakt mit dem Blut durch mit die Lunge. Und
mit der Luft.
Mit der Luft, ja, genau. Weniger, ja. Also, nochmal von vorne. Der Piep hält die Alveolen offen, das heißt, wir verringern das Schandvolumen. Das heißt, weniger Blut fließt ohne Kontakt mit der Luft durch die Lunge. Und durch das Eröffnen der Alveolen erhöhen wir die funktionelle Residualkapazität. Das zweite Effekt vom Piep ist, wir erhöhen den Druck im Thorax. Das führt zu weniger Vorlast und somit weniger Last für das Herz. Das kann beim Schock auch durchaus negativ sein, aber gerade beim kardialen Lungenödem hat das einen durchaus positiven Effekt. Wer sich damit weiter beschäftigen wollte, der Frank Starling, nee, Starling,
Frank ist Deutscher, Starling, ne?
Starling. Ich glaube, er ist kein Engländer, aber
in Magdeburg hieß er mal Starling, aber das war auch in Sachsen-Anhalt.
wäre weitere Literatur dazu. Durch den erhöhten Druck in den Alveolen haben wir als dritten Effekt einen erhöhten transmembranösen Druck. Das heißt, über die Alveolenmembran ist ein höherer Druck. Dadurch wird Flüssigkeit in die Alveolen, in die Blutbahn zurückgedrückt, weniger Flüssigkeit in die Alveolen, eine geringere Diffusionsbarriere und weniger Airtrapping. Was ist Airtrapping? Bei den hauptsächlich COPD-Lern, bei Asthma-Patienten kommt das auch vor, kommt es zum Kollaps der kleinen Bronchien. Dadurch wird Luft in den Alveolen eingeschlossen. Das passiert bei jedem Atemzug wieder und es entsteht ein sehr hoher sogenannter intrinsischer Piep in den Alveolen. Durch den extrinsischen Piep, den wir jetzt von draußen drauf geben, werden diese Bronchien offen gehalten und der intrinsische Piep kann reduziert werden und am Ende sollte der Patient dadurch weniger Atemarbeit haben. Ja. Gut, so viel zum Piep. Druckunterstützung. Druckunterstützung läuft so, der Patient muss einen Trigger auslösen durch seinen eigenen Atemhub und kriegt dann mit einem gewissen Beatmungsdruck eine Unterstützung. Das entlastet die Atempumpe, was gerade bei der ventilatorischen Insuffizienz ja unser Problem ist. Und als drittes das FiO2, also der inspiratorische Sauerstoff, der ist im Gegensatz zur klassischen Atemmaske super regelbar, von 100% bis auf 21% Umgebungsluft. Tendenziell bei muskulären Problemen brauchen wir eher weniger Sauerstoff, weil wir die Kraft unterstützen müssen, bei Oxygenierungsproblemen eher Sauerstoff hoch. So, jetzt haben wir NIF etabliert. Können wir uns jetzt in unserem Stationszimmer zurücklehnen und sagen, Arbeit ist getan?
Mache ich immer so. Den Rest macht die Intensivpflege.
Wenn ich schon so frage, natürlich dürfen wir das nicht. Wir müssen den Patienten engmaschig überwachen. Mit engmaschiger Überwachung meine ich unabhängig von Intensivstation oder im Notarztdienst eine SpO2-Überwachung, eine Pulsoximetrie und regelmäßige BGA-Kontrollen. Wenn verfügbar, ist natürlich eine transdermale Kohlendioxidmessung sinnvoll, aber sicherlich auch nicht in jedem Haus verfügbar. Laut Leitlinien sollten wir die Effektivität nach 1 bis 2 Stunden überprüfen.
Macht doch Sinn.
Es gibt allerdings auch Spätversager bis zu 7 Tage nach NIF-Etablierung. Das heißt, immer am Ball bleiben und immer hinterfragen, ist die nicht-invasive Beatmung bei diesem Patienten noch effektiv. In den Leitlinien gibt es Erfolgskriterien. Dazu muss man sagen, zu diesen Kriterien gibt es keine Evidenz. Sie wurden nie überprüft. Sie machen aber durchaus Sinn. Aber wir sind hier bei Evidenzklasse E, nämlich Eminenz. Eine subjektive Abnahme, also wie lauten diese Erfolgskriterien? Eine subjektive Abnahme der Dyspnoe beim Patienten. Eine Besserung der Vigilanz, gerade beim hyperkapnischen Koma. Eine Abnahme der Atemfrequenz. eine Abnahme der Kohlendioxidwerte in der BGA, ein pH-Anstieg in der BGA, eine Verbesserung der Oxygenierung und eine Abnahme der Herzfrequenz. Das sind die Erfolgskriterien, wie sie in den aktuellen deutschen Leitlinien genannt werden. Wie gesagt, sie wurden nie evaluiert, also kann man schlecht sagen, ob ein Kriterium vielleicht wichtiger ist als ein anderes. Jedes Kriterium für sich gemacht, muss man sagen, von der Logik her, macht ja schon Sinn. Wenn wir also nach 2 Stunden gucken, sind die Erfolgskriterien sind die besser geworden, also haben wir einen Erfolg, dann ist gut, dann sollten wir unsere Therapie fortsetzen. Wir sollten aber auch nicht davor zurückstecken, wenn wir sehen, okay, hier hat sich gerade gar nichts verbessert und es hat sich eher noch verschlechtert, den Weg nach vorne zu gehen und im Zweifel dann doch die Intubation und die invasive Beatmung zu etablieren. Jetzt möchte ich noch auf ein paar Sonderpunkte bei der nicht-invasiven Beatmung eingehen, wo vielleicht noch neue Felder dafür erschlossen werden, die zurzeit zumindest nicht regelhaft etabliert sind. Nicht-invasive Beatmung perioperativ. Dies ist möglich. Es gibt kleinere Studien mit so zwischen 20 und 50 Patienten eingeschlossen, die zeigen konnten, dass eine frühzeitigere Extubation durch die NIF-Therapie möglich war und besonders oder noch viel wichtiger, eine Reintubation durch die NIF-Therapie verhindert werden konnte. Das ist nur ein Ausblick. Eine große, randomisierte, kontrollierte Studie in diesem Zusammenhang fehlt, sodass es sicherlich Einzelfallentscheidung bleibt.
Bei uns auch durchaus üblich im Haus, muss man sagen. Ja. Nicht nur perioperativ, sondern auch nach Weaning. Ja. Die Extubation frühzeitig damit NIF zu überbrücken, funktioniert in der Regel ganz gut eigentlich.
Genau, und unsere Schwestern sind da ja eigentlich auch recht offen für
mittlerweile. Offen und fit.
Mittlerweile, ja. Ich glaube, das war auch. Jetzt möchte ich noch ein Thema, weil es mir persönlich am Herzen liegt, nicht-invasive in der Beatmung in der Palliativmedizin. Nun, das hört sich ja erstmal ein bisschen abgefahren an, weil wir sprechen die ganze Zeit über Monitore, Beatmungsgeräte und das hat ja eigentlich sonst wenig mit der Palliativmedizin zu tun. Trotzdem kann das sinnvoll sein. Wir reden hier hauptsächlich natürlich über Patienten, die unter massiver Dyspnoe im Rahmen ihres Krankheitsbildes leiden. Diese Dyspnoe kann die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Und durch die NIF-Therapie können wir zumindest überbrückend die Sauerstoffaufnahme und die Kohlendioxidabgabe wieder verbessern. Das ist zum Beispiel, denke ich, sehr sinnvoll bei Patienten, die einen massiven Schlafentzug durch die Dyspnoe haben. Ja, kurzzeitig NIF implementieren, dadurch den Patienten ein paar Stunden Ruhe geben. Wichtig ist natürlich, gerade in der Palliativmedizin, die Kommunikation mit dem Patienten. Man muss denen erklären, es gibt einen Unterschied zwischen NIF und invasiver Beatmung und Intubation. Und man muss natürlich auch genau in die Patientenverfügung reingucken. Theoretisch ist NIF aus meinem Verständnis raus trotz einer Ablehnung einer Intubation möglich. Aber eigentlich ist es nicht möglich, wenn der Patient explizit maschinelle Beatmung ablehnt. Und was machen wir in unserem Haus? In unserem Haus ist NIF nur auf der Intensivstation möglich, wenn der Patient in seiner Patientenverfügung Intensivmedizin ablehnt. Es ist sicherlich ein schwieriges Feld, aber solltet ihr in der Notaufnahme einen palliativen Patienten mit massiver Dyspnoe haben, denkt an die NIF-Therapie, besprecht das gut mit dem Patienten und natürlich auch mit euren Kollegen, weil im Endeffekt müssen alle dahinter stehen, sonst macht das keinen Sinn. Und es müssen natürlich auch die Kapazitäten da sein. Wenn die Kapazitäten in dem Moment nicht da sind, dann ist der palliative Patient sicherlich nicht der Erste, der an das Beatmungsgerät, wenn das die Mangelware ist, kommen sollte.
Ich glaube, man muss klar differenzieren, ob die Endstrecke einer terminalen Erkrankung erreicht ist, ob man das Leiden eventuell verlängert, wenn man noch eine NIF-Therapie etabliert oder ob es sozusagen ein Patient zwar in einer palliativen Behandlungssituation ist, der aber nochmal wieder nach Hause entlassen werden kann, dann ist die Situation oder die Indikation sicherlich großzügiger zu stellen.
Genau. Und manche Patienten brauchen ja einfach auch noch 2 Monate, um ihre Sachen zu klären. Genau. Und dann ist die NIF-Therapie sicherlich die bessere als die invasive Beatmung. Als kleinen Ausblick, wobei ich nicht sicher bin, ob sich das wirklich durchsetzt, es gibt noch die sogenannte NAVA, Neurally Adjusted Ventilatory Assist. Was ist das Ganze? Dem Patienten wird eine Magensonde gelegt mit einer EMG, also einer muskulären Ableitung auf Höhe des Diaphragmas. Und so soll das Beatmungsgerät früher die Atemanstrengung wahrnehmen und somit die, den ASB, den Pressure Support, die Druckunterstützung besser mit der Patientenatmung synchronisieren. Die letzte Studie, die ich dazu gefunden habe, ist allerdings von 2012. Diese Studie umfasst nur 13 Patienten, ist zwar durchweg positiv, aber scheinbar scheint sich das Konzept nicht so etabliert zu haben, dass da weitere Anstrengungen unternommen werden. Neben den NIF-Masken, die wir wie unsere normalen Beatmungsmasken über Mund und Gesicht legen, gibt es noch den NIF-Helm. Ich habe, wer sich das einmal angucken möchte, in den Shownotes ein Bild davon verlinkt. Dieser Helm hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt, zumindest nicht bei uns in Norddeutschland. Ich habe den noch nie in live gesehen.
In Lüneburg im PJ gab es ihn.
Okay. Dieser Helm hat Vor- und Nachteile. Ich möchte das einmal kurz aufzählen. Der Druckaufbau dauert deutlich länger. Er ist eher für das hypoxische Problem geeignet als für das hyperkapnische Problem. Dadurch, dass der Piep deutlich besser appliziert werden kann als der Pressure Support. Und der Patient ist sehr viel Lärm ausgesetzt, weil er natürlich mit seinen Ohren innerhalb des Beatmungsgerätes ist sozusagen. Vorteile sind allerdings, es gibt deutlich weniger Leckage, sodass der Piep deutlich kontinuierlicher aufrechterhalten werden kann. Es sind höhere Drücke möglich als über die Maske und der Helm passt fast jedem. Wobei die Atemmaske ja sicherlich bei einigen Leuten schwierig ist. Der Helm, dem können wir auch den Bartträger aufsetzen. Als Schlusswort möchte ich nochmal kurz sagen, NIF wirkt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es. Für die beiden Krankheitsbilder, die am besten untersucht sind, sind die COPD, die exazerbierte. Hierbei ist die Number Needed to Treat für NIF für Überleben 1:8. Die Number Needed to Treat für die Vermeidung einer Intubation 1:5. Also jeder fünfte Patient, bei dem wir NIF etablieren, ersparen wir eine Intubation. Und gerade bei den schwierigen Weaning-Verhältnissen eines COPD-Patienten ist das, denke ich, eine sehr gute Zahl.
Und gefühlt ist es sogar noch besser bei COPD.
Fürs Lungenödem sind die Zahlen etwas schlechter, aber immer noch im guten Bereich. Number Needed to Treat für Überleben 1:13, also einer von 13 überlebt mehr durch die NIF-Therapie und die Vermeidung zur Intubation 1:8. Gut, Johannes, hast du Fragen?
Oh, Torben, du stellst mich hier vor Herausforderungen. Also NIF ist ja so ein Thema, das beschäftigt mich im intensivmedizinischen Alltag ja eigentlich jeden Tag. Trotzdem muss ich dir erstmal Respekt zollen, wie du dich in das Thema eingearbeitet hast und wie du das durchgegangen bist von allen Grundlagen. Ich glaube, da war für jeden was dabei, selbst vielleicht für den ganz erfahrenen Intensivmediziner, also nicht, dass ich mich als den jetzt bezeichnen möchte, aber ich habe doch einiges mitgenommen. Fragen. Also ich glaube, die meisten Fragen, die mir jetzt so als Hörer einfallen würden, die werden wir beantworten, wenn wir nachher das Kochrezept noch machen, wo wir ja einmal erzählen, wie es im Rettungsdienst mit der NIF passieren soll, genau. Und wie es dann auf der Intensivstation hinterher weitergeht. Aber ich glaube, ich soll das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen.
Ja.
Das ist ja jetzt bei 30 Minuten Podcast über NIF doch eine ordentliche Herausforderung. Was ich mir gemerkt habe, das liegt natürlich auch daran, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass du es gesagt hast, ist NIF wirkt. Ja, und das ist tatsächlich so. Also ich hatte es vorhin schon kurz anklingen lassen, du hast die Number Needed to Treat aufgezählt. Ich finde, dass es gerade bei COPD gefühlt noch deutlich besser ist. Also dass man, ich würde jetzt sagen, fast jeden zweiten Patienten, so zumindest meine Erfahrung, die Intubation ersparen kann. Vor allen Dingen, wenn man das ehrgeizig betreibt, weil bei vielen dieser Patienten ja auch, die wollen ja gar nicht intubiert werden. Die haben eine Patientenverfügung, da steht das drin, dass sie das nicht wollen. Oft wird dann NIF noch besprochen und dann macht man einen Versuch und dann kommt man am Ende doch nochmal, kriegt man die Kurve nochmal.
Wahrscheinlich empfindest du das auch doppelt so, weil du auf Intensivstation ja wirklich die Kränkesten der COPDisten kriegst.
Wahrscheinlich.
Und in der Studie wahrscheinlich auch etwas weniger Kranke.
Das kann gut sein.
Eingeschlossen sind.
Also es funktioniert ganz gut. Ansonsten die Indikationen für NIF, ich glaube, das ist das, was jeder mitnehmen sollte. Erstmal soll man dran denken, dass man das kann, dass man das auch auf jedem RTW eigentlich heutzutage kann. Zumindest auf, mit dem NEF-Gerät ist es sogar nach DIN-Norm vorgeschrieben, dass das Gerät das kann. In vielen Notaufnahmen ist es schon etabliert, auf Intensiv geht es überall. Harte Indikation, beste Evidenz bei COPD und Lungenödem. Das, wo es Indikationen gibt und harte Indikationen, gibt es auch harte Kontraindikationen. Ganz klar, Apnoe mit Reanimationssituationen. Das nicht hyperkapnische Koma, ja, hat Torben lange drüber gesprochen, was hyperkapnisch, nicht hyperkapnisch und dass es Indikationen und keine Indikation gibt. Im Endeffekt geht es nur darum, dass diese komatösen Patienten ja keine Schutzreflexe haben und wenn man einen Patienten ohne Schutzreflexe eine NIF-Maske aufsetzt, ohne Aussicht auf Besserung, weil die Aussicht auf Besserung wäre ja die Hyperkapnie, die man dann kriegt er ja wieder Schutzreflexe. Dabei schießt man sich ja selber ins Knie. Also so ein Patient braucht einen Tubus. Ist es ein CO2-Problem, kann er niffen. Und dann natürlich alles, was mit der Anpassbarkeit der NIF-Maske nicht korreliert, ja, oder nicht zusammenpasst. Sprich, irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Fehlbildungen im Gesichtsbereich, der Bart, den wir schon mehrfach hatten, den Niffeln werden wir nicht haben. Und alle anderen Kontraindikationen sind relativ, wobei ich glaube, Torben und ich sind da einer Meinung, wo es stark blutet oder wo die Atemwege gefährdet sind, da kommt der Tubus rein, da wird keine Niffmaske, da wird nicht rumgeprokelt.
Ja. Ja?
Aber wie gesagt, will ich dran denken. Ich habe gerade vor 2 Wochen einen Patienten mit 1,5 Stunden Anfahrtsweg in unser Pampa-Krankenhaus bekommen mit einer COPD Gold 3000, wie ich immer so schön sagte. Und das war eine Notärztin, die kam leider aus einer etwas anderen Zeit und die wusste gar nicht, was eine NIF-Maske ist. Also die hat die Patientin mit Mohn-Furo therapiert und High-Flow-Sauerstoff, also zwar nicht High-Flow mit dem System, was Torben vorhin erwähnt hat, sondern High-Flow mit 15 Liter über Maske. Und das PCO2 war 124 bei Aufnahmen und die Patientin hatte leider eine DNI-Anweisung, aber auch das haben wir mit NIF wieder hingebogen.
Genau solche Erfolgserlebnisse erlebt man, wenn man das macht und man muss es üben. Es ist ein Handwerk. Aber wie wir es genau machen, nachher in unserem Kochrezept.
Und ansonsten, wenn ihr mal nicht wisst, gerade an die jungen Kollegen auf Intensivstationen der Notaufnahme, fragt eure Intensivpflege, eure Notaufnahmepflege, die sind meistens gut geschult und haben das Kochrezept zumindest parat. Und das fürs Feintuning gibt es einen Oberarzt.
Genau. Okay. Zu unserem Kochrezept des Monats. Jetzt geht's wieder über NIF. Wenn ihr das noch nicht komplett gehört habt, zu Anfang rede ich ausführlich über Gründe, Patienten zu NIFen. Jetzt möchten wir mal drüber reden, wie machen wir das überhaupt. Zunächst einmal ist für die NIF-Therapie ganz, ganz wichtig, kenne dein Beatmungsgerät. Ja, ihr müsst die Einstellung von eurem Beatmungsgerät kennen. Allein die Namensgebung ist unterschiedlich. Bei Dräger und Weinmann wären die NIF-Einstellungen CPAP ASB. Bei Hamilton wäre die Einstellung NIF ST. Und bei der Eve NIF plus CPAP bzw. NIF plus Duopap. Nur um die, ich denke, präklinisch geläufigsten Atembeatmungsgeräte zu nennen. Ich möchte jetzt ein bisschen was dazu erzählen, wie ich mit nicht-invasiver Beatmung präklinisch umgehe. Johannes wird dann sein Konzept für die Intensivstation vorstellen und dann können wir noch ein bisschen drüber diskutieren. Zunächst einmal, bevor ich überhaupt über NIF-Therapie nachdenke, ein komplettes Monitoring. Damit meine ich mindestens einen SpO2-Sensor, einen aktuellen Blutdruck und eigentlich im Rettungsdienst Standard auch das EKG dazu. Dann muss man sich fragen, gibt es absolute Kontraindikationen für die NIF-Therapie? Hierzu auch auf unseren Beitrag vorher verwiesen, um das zeitlich nicht zu sprengen. Und jetzt kommt, glaube ich, der Kernpunkt der NIF-Therapie. Man muss dem Patienten erklären, was man mit ihm vorhat. Ja? wirklich sagen, wir möchten Ihnen mit dieser Maske beim Atmen helfen. Sie werden einen Druck auf dem Gesicht spüren, sich dafür Zeit nehmen. NIF geht nicht schnell. Das ist meine Erfahrung aus dem Rettungsdienst. Ein bisschen Zeit muss man sich dafür nehmen und auch selbst ruhig werden. Das ist auch der erste Moment, in dem ich mir überlege, braucht dieser Patient eine Sedierung für die NIF-Therapie? Beim Erklären. Ich versuche es möglichst erstmal ohne, aber es gibt Patienten, die sind so aufgeregt, dass ich es jetzt schon erwägen würde. Dann die richtige Maskengröße wählen. Auch das ist von Herstellern unterschiedlich, deswegen möchte ich jetzt gar nicht irgendwelche Größennummern hier reinwerfen, aber guckt am besten mit der verpackten Maske, ob diese Maske dem Patienten passt. Wenn möglich und der Patient noch kooperativ genug ist, lasse ich diese Maske selbst halten vors Gesicht. Alternativ halte zunächst einmal ich die Maske und mache sie noch nicht mit den Gurten, die bei den NIF-Therapie etabliert sind, fest, weil ich das Gefühl habe, dass die Patienten das selbst halten oder mit meiner Hand erstmal besser tolerieren. Dann fange ich erstmal an, den Piep hochzudrehen. Und erstmal ganz moderat einen 5er-Piep und im Notfall im Rettungsdienst meistens auch ein FiO2 von 100%, also 1,0. Wenn der Patient das gut toleriert, den 5er-Piep, und normal und möglichst ruhig unter der Notfallsituation atmet, fixiere ich die Maske und frage mich wieder, braucht dieser Patient Sedierung? Ja, nein, die meisten brauchen ein bisschen was. Über die Konzepte dazu möchte ich gleich auch noch ein bisschen eingehen. Jetzt steigere ich den Piep langsam. Je nach Indikation ist mein Zielpiep ein bisschen anders. Bei der COPD ist der Zielpiep sicher etwas niedriger, eher so 5 bis 7. Beim Lungenödem sicher eher höher, da reden wir eher von 8 bis 10. Den Piep langsam steigern, den Patienten einen Moment geben, um sich daran zu gewöhnen. Wenn es unangenehm für den Patienten ist, auf die letzte komfortable Einstellung zurückgehen. Nachdem ich den Piep mit der besten Einstellung für den Patienten gefunden habe, steigere ich den ASB langsam, meistens in 5er-Schritten. Auch hier bei der COPD sind ASB-Drücke von 10 nichts Ungewöhnliches bei mir. Beim Lungenödem nehme ich den ASB zum Teil gar nicht rein, wenn nötig eher geringere ASB-Drücke. Und wenn das alles etabliert ist, erst dann beginne ich, den FiO2 zu reduzieren. Und da ist meine Zielsättigung im RTW bzw. RTW-NEF meistens so zwischen 92 und 94%. Das mache ich dann aber meistens auch schon während der Fahrt. Die NIF ist etabliert, wir fahren los und während wir durch die Botanik juckeln, drehe ich langsam den FiO2 runter. Die optimale Einstellung, die ihr vorher gewählt habt, die kann man nach 10 Minuten auch nochmal versuchen, wenn der Patient dadurch noch nicht optimal beeinflusst ist, zu modifizieren und zu erhöhen. Aber gebt dem Patienten Zeit mit den Einstellungen. Die Gewöhnung, jeder von euch sollte das einmal selbst probieren. Es gibt dafür auch schöne Workshops, in denen man sich mal selbst niffen kann. Die Gewöhnung an den Piep und gerade an den ASB braucht etwas. Und leider beim ASB, beziehungsweise bei der Druckunterstützung, es ist leider auch so, dort unterscheidet sich auch die Qualität der Beatmungsgeräte. Wie zeitverzögert der Unterstützungshub kommt, wie der Druckaufbau ist, ob der langsam ist oder ob gleich der maximale Druck ist, ist schon unterschiedlich. Da sind, gerade bei Druckunterstützung habe ich das Gefühl, dass die Turbinengeräte den klassischen Beatmungsgeräten doch überlegen sind. Aber es ist ein Gefühl, das weiß ich nicht. Nochmal, um das fürs Kochrezept ganz klar zu sagen, das ist mein Konzept, um das zu machen. Das hat keinen Anspruch auf eine Allgemeingültigkeit. Das ist so, wie ich an NIF-Therapie im Rettungsdienst rangehe. Jetzt habe ich zweimal über Sedierung gesprochen. Da möchte ich zumindest einmal kurz erwähnen, welche Medikamente da für mich in Frage kommen. Zunächst einmal das Morphin. Das ist sicherlich das klassische Medikament zur NIF-Therapie. Der Vorteil von Morphin ist, es senkt die subjektive Dyspnoe. Dadurch geht meistens auch die Atemfrequenz runter, das heißt, wir haben weniger Totraumventilation bei den Patienten. Wir haben eine moderate Sedierung und beim Lungenödem haben wir den schönen Nebeneffekt, dass durch die Histaminfreisetzung, die das Morphin hervorlöst, auch noch eine Vorlastsenkung eintritt und den positiven vorlastsenkenden Effekt durch die NIV noch durch das Morphin unterstützt wird. Außerdem durch den entspannenden Effekt des Morphins kommt es zu einer Sympathikolyse und somit zu einer Nachlastsenkung. Zumindest kann man das postulieren, dass das passiert. Das zweite Medikament, über das ich im Rettungsdienst reden möchte, ist das Ketamin bzw. Ketanest. Das benutze ich besonders gerne, wenn ich denke, dass das am Ende vielleicht doch auf eine Intubation rauslaufen könnte und es quasi das NIF nur ein Konzept ist, um die Intubation zu vermeiden. Vorteil beim Ketamin in dem Zusammenhang ist, dass ich es einfach nach der initialen Gabe höher dosieren kann, um dann damit auch Narkose zu machen. Es macht eine Sedierung mit Erhalt der Schutzreflexe und die Atmung ist weitgehend unbeeinträchtigt davon. Wir reden hier über eine Dosierung von ca. 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Ketanest, also Ketamin S, oder beim Ketamin die doppelte Dosierung 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Beim Ketanest möchte ich noch einen kleinen Tipp dazu geben. Spritzt das langsam, ja, weil wenn ihr den Bolus schnell gebt, dann hören die Patienten manchmal doch kurzzeitig auf zu atmen. Die fangen meistens nach 30 bis 60 Sekunden wieder an, aber Ketamin ist etwas, was man für den Patientenkomfort und gerade für die NIF eher langsam geben sollte, dass der Effekt nicht so plötzlich da ist. Beim Morphin habe ich, glaube ich, gerade die Dosierung vergessen. Ich beginne dort meistens mit 3 Milligramm, je nach Ausmaß des Patienten und steigere das bis zu 10 Milligramm, habe ich wenig Hemmungen, das zu steigern. Weitere denkbare Medikamente, die ich nicht benutze, sind Benzodiazepine und Propofol. Da würde ich vorsichtig sein, weil die ja doch sehr stark atemdepressiv und sedierend bis zum Verlust der Schutzreflexe sein können und weil ich die positiven Nebeneffekte weniger sehe als bei den beiden vorher genannten. Auf Intensivstationen, somit die Überleitung zu Johannes, ist Sufentanil und Remifentanil sicherlich ein gangbarer Weg. Wie machst du das denn?
Spannend, Torben. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das zu nehmen. Weil ich stelle jetzt ganz begeistert eigentlich fest, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind zwischen Intensiv-NIF-Therapie oder Beginn zumindest der Intensiv-NIF-Therapie und NIF-Therapie im Rettungsdienst. Auch für mich ist immer das Wichtigste, also oft, ich sag mal, in der Hälfte der Fälle kommt der Patient ja niffend über den Rettungsdienst. Oder nicht niffend aus der ZNA oder auch mal nicht niffend über den Rettungsdienst bei klarer Indikation, wie auch immer. Auf jeden Fall kommt ein Patient ganz gut von unserem NEF eingestellt, von dir zum Beispiel, dann übernehme ich erstmal die Parameter. Kriege ein bisschen komfortablere Maske von uns und ich erkläre dem Patienten auch nochmal, was eigentlich jetzt mit ihnen passiert. Oder meine Pflege macht das, weil die das eigentlich super machen und auch ganz viel selber machen und ich eigentlich gar nicht so viel damit zu tun habe. Ich nehme jetzt aber mal den Patienten an, den ich aus der ZNA übernehme, mit einer COPD oder mit einem Lungenödem und der initial bei mir eine NIF-Therapie bekommen soll. Ich mache es immer so, auch hier, dass ich den Patienten einbinde in die Therapie, dass ich ihm sage, Herr Meier, wir geben Ihnen jetzt, Sie bekommen jetzt eine Maske aufs Gesicht, das ist erstmal ein bisschen unangenehm, das pfeift vielleicht auch in den Augen, sodass die Tränen, das drückt auf dem Gesicht, aber dieses Gerät unterstützt Sie beim Atmen und dann wird Ihre Luftnot besser. Das klappt bei der Hälfte der Patienten ungefähr, dass sie das verstehen und dass sie das umsetzen und oder viele, gerade COPDisten, die kennen das ja, die haben das schon mal gemacht oder die haben auch ein Heim, B-Level-Gerät oder was weiß ich. Also die wissen genau, wie das funktioniert im Prinzip. Bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger. Und da, also die agitiert sind, die es nicht verstehen. Und da ist tatsächlich an die frühzeitige Sedierung zu denken, so wie du auch schon es vorhin gesagt hast. Ketanest ist ein Medikament, das haben wir zwar, das benutzen wir in der Intensivstation aber so gut wie nie, außer zur Sedierung bei intubierten Patienten, die zum Beispiel eine Dreifachsedierung brauchen, bei COPD dann oder sowas. Aber ansonsten nehmen wir eigentlich immer Morphin. Mhm. Und dafür ein bisschen sportlicher Dosierung als ich im Rettungsdienst. Also ich fange immer mit 5-5 an. Das heißt, okay. 5 Milligramm IV, 5 Milligramm subkutan. Mhm. Das ist, ich würde ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde es im Rettungsdienst genauso machen. Weil es hat da ganz, also es ist ganz, ganz toll. Die Leute werden alle relativ entspannt. Du hast ein bisschen längere, natürlich auch schlecht steuerbare Komponente durch die subkutan.
Dafür aber ja
Komponente,
genau, dafür eine Depotwirkung.
Eine Depotwirkung. Und oft musst du ja nur diesen, also so ist meine Erfahrung, diesen diese initiale Agitiertheit und diese Angst musst du ja irgendwie abfangen. Und die fängst du mit den 5 Milligramm IV ab. Und danach hast du so ein bisschen was sozusagen zurückdiffundiert und in die Blutbahn gelangt und hast so eine länger sozusagen dämpfende Wirkung durch die 5 Milligramm, die du subkutan hast. Natürlich gibt es Patienten, denen reicht auch das nicht. Da bin ich dann auch großzügig, die kriegen auch nochmal 5 Milligramm IV hinterher. Also da gibt es bei mir kein Limit. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe natürlich auch alle optimale Bedingungen, wenn es sie jetzt abenddepressiv wäre. Das hast du im Rettungsdienst natürlich dann jetzt nicht so. Ne?
Und ich würde sagen, ich kann subkutan spritzen, aber sowohl die subkutanen Nadeln sind sicherlich nicht im Rettungsdienst flächendeckend vorhanden.
Ja, das stimmt.
Und natürlich. Der durchschnittliche Notfallsanitäter spritzt sicherlich auch nicht täglich subkutan. Also es ist nicht der klassische Zugang.
Nein, absolut nicht.
Aber
ist jetzt ja kein Zauber, das ist ja kein Hexenwerk.
Nein,
ne?
Nein, ist es nicht.
Ansonsten fange ich immer mit CPAP an, mhm, auf Intensiv. Meine initialen Einstellungen sind sehr ähnlich wie deine. Sprich, ein Piep von 5, das ist immer so, womit ich mich rantaste. Steigere das dann langsam, kommt auch ein bisschen drauf an. COPDler fange ich auch schon mal mit 8 an,
okay,
und steigere dann relativ schnell auf 10, wenn ich merke, dass das, also 10 Millibar, wenn ich merke, das ist das, was sie brauchen. Und bei unseren Evitas heißt es jetzt Pressure Support. Ja, also da fange ich immer mit so einem Unterstützungsdruck von 10 Millibar an. Und auch noch ein Unterschied zum Rettungsdienst. Ich gebe eigentlich nicht ein FiO2 von 1,0. Mhm. Sondern ich mache immer ein FiO2 von 0,5.
Okay.
Die COPD, den soll man ja gar nicht so viel Sauerstoff geben. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe bei Lungenödem, die brauchen im Endeffekt gar nicht die 1,0. Weil wenn die sich rekompensieren unter NIF, dann kommen die in der arteriellen BGA, weil für alle Patienten, die bei mir eine NIF bekommen, kommen natürlich direkt nach der Anlage der NIF auch eine Arterie. Mhm. Und dann kommen die schon nach, sage ich mal, 20 Minuten NIF-Therapie mit einem 200er O2 daraus, wenn ich die mit einem 50er PO2 ventiliere.
Ja.
Also mit dem FiO2 von 0,5. Ne?
Also das ist ein interessanter Ansatz. Ich denke im Rettungsdienst natürlich immer, ja, wir fangen erstmal mit 100% an. Das ist ja ein massiv beeinträchtigter Patient,
ja,
den ich da habe. Aber vielleicht gerade bei den exazerbierten COPDen kann man auch wirklich mit 0,5 oder 0,7 anfangen.
Also du hast ja keinen anderen Verlaufsparameter als eine SpO2 im Rettungsdienst. Ja. Und ich finde, ein COPDist, der mit einer Sättigung, peripheren Sättigung von 92% rumläuft oder hat unter NIF, der ist wunderbar eingestellt. Mhm. Der braucht keine 98%.
Nein.
Auch wenn dein Notfallsanitäter vielleicht dann nervös wird. Also das muss nicht sein, ja?
Absolut richtig.
Ansonsten, so typische Probleme, die man auch auf Intensivstationen immer hat. Achso, man soll natürlich das Ganze dann entsprechend anpassen. Was ich gesagt habe, war meine initialen Einstellungen. Da muss man den Patienten angucken. Ne? Nicht nur die Gase angucken, die die Pflege irgendwann macht und dir dann gibt und dann sagst du, ja, mach mal so, sondern du musst wirklich hingehen, musst mal gucken, ob die Einstellungen gut sind. Mhm. Und auch vielleicht mal mit dem Patienten nochmal sprechen und zum Äußersten schreiten. Ist es so, was gibt es für typische Fehlerquellen? Agitiertheit haben wir drüber gesprochen, ist ein Riesenproblem. Dann hohe Leckagen. Wir haben auch nicht nur die Evita, die von Dräger, die mit der wir niffen können, sondern wir haben auch noch zwei andere V60, auch von Dräger-Geräte, die reine Niffgeräte sind.
Okay.
Die verkraften deutlich höhere Leckagen, als es mit der Evita der Fall ist. Trotzdem ist große Leckage ein Problem, weil wenn alles nebenher pfeift, ist es für den Patienten also unkomfortabel und die, es geht ja auch einfach nichts rein. Mhm. Der Effekt wird verfehlt. Was kann man machen? Man kann den Patienten sedieren. Das löst oft das Problem auch nicht. Man kann die Maske optimieren. Wir haben drei Maskengrößen. Oft stelle ich doch fest, dass so jeder zweite Patient mindestens kriegt erstmal die M-Maske. Mhm. Das passt dann auch bei jedem zweiten Patienten im Endeffekt nicht. Bartträger, habe ich vorhin bei deinem Artikel schon mal gesagt. Ne? Also Bart ist leider doch oft so, dass der fällt im Verlauf einer NIF-Therapie, wenn das erfolgreich sein soll. Also
solltet ihr eine COPD haben, rasiert euch.
Ja, genau. Also kein Vollbart zumindest. Ja. 3-Tage-Bart ist okay, aber kein Vollbart. Und dann was ich zugegebenermaßen auch immer nicht gemacht habe und was doch auch wichtig ist gerade bei Patienten, die in diesem hyperkapnischen Koma sind, also die so irgendwie da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve schon im Bette hängen, natürlich mit Oberkörper hoch, weil man will ja alles machen, um denen das Atmen zu erleichtern. Und dann ist ein Riesenproblem die Kopflagerung. Okay. Die hängen so kopfüber, sind in einer ganz typischen Haltung, die sind ja oft auch ein bisschen adipös, ja, oder ganz karektisch, auf jeden Fall mit dem Kopf so nach vorne. Die Maske hängt so irgendwie auf Halbmast, Augen zu und es pfeift überall nebenher. Und allein schon anatomisch kann gar nichts in diesen Patienten rein und raus gehen, weil der sich an der Atemwege selber verlegt. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wie vermittle ich diesem Patienten, dass er bitte so ein bisschen, sag ich mal, in Schnüffelposition oder mit überstreckten Kopf da liegen soll? Aber da kann man doch mit dem Kopfkissen einfach relativ viel machen, indem man sich da so eine Rolle baut und dem das relativ tief in den Bereich der LWS schiebt, sodass der kann dann gar nicht mehr anders, weil er ja passiv ist, als dass der Kopf hinten überhängt. Okay. Und schon hast du im Prinzip dann darfst du natürlich nicht das Bett mit Oberkörper 90 Grad, sondern machst du halt nur 30 Grad und dann hängt der Kopf so ein bisschen über und das hat mir schon noch das ein oder andere Mal die Intubation erspart.
Das ist ein guter Tipp, den kannte ich noch nicht.
Ja, siehst du, kannst auch von mir nochmal was lernen. Sonst lerne ich ja immer nur von dir, aber. Ja, naja. So, nein, aber ansonsten ist es so, dann regelmäßig gucken, habe ich schon gesagt. Und wichtig ist mir, und da muss ich mich immer selber dran erinnern und mir selber immer auf die Finger hauen, wenn nach 2 Stunden auf der Intensivstation es nicht besser wird in den Gasen und das CO2 unter NIF weiter ansteigt, der Patient sauer wird zunehmend, dann muss man den Weg nach vorne tun. Dann kann man nicht sagen, ja, wir gucken nochmal und gucken nochmal, dann wird der Patient intubiert. Es sei denn, es gibt eine klare Patientenverfügung und drinsteht, der Patient möchte das nicht, dann wird das respektiert, ansonsten kriegt der Patient einen Tubus. Warum tue ich mich damit so schwer? Nicht, weil ich den Vorgang der Intubation nicht hinbekomme, sondern weil ich es schon mehrfach erlebt habe, dass gerade diese Lungenödeme oder auch die COPDler, die haben eh wenig Reserven, und bei denen eine Narkose zu machen, da würdest du ja auch im OP, ist das ja eine Hochrisikonarkose, und auf Intensivstationen ist das halt nicht anders. Die kommen in der Regel aus der Narkoseeinleitung hochkatecholaminpflichtig raus. Mhm. Also ich habe noch keinen Weg gefunden, ist anders. Also ja. Es kommt natürlich auf die persönliche Konstitution an, aber egal, ob ich denen viel zu Fenta zur Einleitung gebe und wenig Propofol oder ob ich denen es andersrum mache oder ob ich Eto gebe, Teufelzeug, aber es ändert einfach nichts. Sie werden hochkatecholaminpflichtig. Ja. Das ist auch schon dann, das ist mir im Saal nie so gegangen, aber auf Intensivstationen habe ich schon die ein oder andere Narkoseeinleitung mit Reanimationssituationen sozusagen erlebt nach NIF-Therapie, die halt sozusagen nicht zum Erfolg geführt hat, zugeben, das sind dann schlechte Patienten. Aber es darf einen halt nicht hindern, weil wenn der Patient eine Chance haben soll, dann muss man den intubieren.
Zur Optimierung von diesen Patienten erzähle ich in meinem zweiten Thema dann noch was über die Delayed Sequence Induction.
Perfekt. Ja, ansonsten, ich wollte noch ganz kurz was zu Abbruchkriterien für NIF erzählen. Ja. Also das war so was, der Weg zur Intubation, das passt ganz gut dazu. Wo muss ich auf jeden Fall Tubus reinstecken? Ich habe schon gesagt, Gase werden schlechter. Wir nennen das Umkehrgase. Sprich PO2 niedriger als P, CO2 sind Umkehrgase. Das haben viele COPDler schon, wenn bei Aufnahmen muss man zugeben. Aber wenn das weiter die Schere weiter auseinander geht, ganz klare Intubationsindikation. Dann Sättigung peripher auch niedrig unter laufender NIF-Therapie sollte jedem klar sein, wenn der Patient aspiriert, auch klar. GCS abfallend, zunehmende Bewusstseinstrübung, auch klar. Und leider auch, wenn der Patient es gar nicht toleriert.
Okay. Ja. Was ich mitnehme, ist das Kopfkissen in der unteren BWS, LWS.
Ja. Quasi den Kopf überstrecken.
Zur Optimierung, die Abbruchkriterien, sicherlich wichtig. Und bei jeder Intubation auf Intensivstation holt euch einen zweiten Arzt dazu, wenn das strukturell möglich ist. Also bei uns im Haus ist das etwas, was ganz gut etabliert ist. Notfallnarkose läuft immer mit Internisten und Anästhesisten am Bett. Ich denke, das ist auch sinnvoll.
Ja, es geht nicht darum, aus falschverstandenem Ehrgeiz zu meinen, ja, als Internist jetzt, ich hole mir jetzt den Anästhesisten dazu, weil ich denke, ich kriege den Tubus da nicht rein. Da gibt es Leute, die damit Probleme haben, klar, weil ihnen die Routine fehlt. Aber es geht auch vor allen Dingen darum, jemanden zu haben, der einem im Kreislaufmanagement oder so unterstützend zur Seite steht oder einfach nochmal eine andere Idee mit einbringt. Das ist so eigentlich das, was eine zweite Meinung sozusagen direkt zu haben.
Genau.
Ja.